Ja, wie ist das mit Vorsätzen? Also Marinka, als du das eben sagtest und auch vom Sport treiben, heute Morgen sagte Michael zu mir, also das machst du aber nicht nochmal sonntags morgens rumhopsen, das haben die Nachbarn bestimmt gehört. So viel zu den guten Vorsätzen, aber ich mache das nicht immer sonntags, ich mache das auch sonst alltags, aber es passte heute Morgen so und das war wohl ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe mich sehr über das Lied gefreut, was noch so ein bisschen neu war, weil ich denke, das passt total gut zu der Predigt. Deswegen haben wir es auch heute zweimal gesungen. Jürgen hatte das gefunden und ich dachte, genau das ist der Anfang der Predigt. Wir gehören zusammen, wir loben deinen Namen und das geht bis in die Ewigkeit. Das fand ich also ganz toll an dem Lied, was ein bisschen neu war wahrscheinlich. Für mich auch, ich habe es mir halt vorher im Internet angehört. Ja, wie ist das mit Vorsätzen? Sie sind ja oft schneller über den Haufen geworfen, als man sie überhaupt richtig denken konnte, als einem das wirklich lieb ist. Oder manchmal, Marinka, das hast du auch schon gesagt, dann weiß man ja eigentlich vorher schon, dass man sie spätestens am 15. Januar schon wieder über Bord geworfen hat. Und das ist, glaube ich, so ungefähr heute. Warum macht man das denn so? Ne? Das ist so die gute Tradition zum Jahresanfang. Und wenn man es nicht so richtig ernst nimmt und das richtig will, dann ist es eben bald schon wieder hops. Wenn man was ändern will, dann braucht das Routine. Und um Routine ins Leben zu bekommen, brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit. Dafür sind ein paar Wochen nötig normalerweise und wirklich der feste Wille, was anders zu machen. Und wenn man das dann durchzieht und einige Wochen wirklich durchgezogen hat, dann ist es auch nicht nur ein Vorsatz, sondern eine neue Routine geworden und dann tut es einem gut. Also Vorsätze sind ja im Grunde Wünsche, die ich habe. Und wenn ich einen Vorsatz habe, dann wünsche ich mir Veränderung. Ich möchte etwas Neues. Ich wünsche mir, dass ich etwas schaffe, was ich vorher nicht geschafft habe. Und eigentlich, viel kann ich mir wünschen, aber ich setze es ja wirklich eigentlich nur um, wenn es mir wichtig ist, wenn es mir wirklich am Herzen liegt. Wenn ich höre, ach ja, ich sollte, ja, dann weiß ich eigentlich schon, am 15. ist es wieder vorbei. Wenn ich aber sage, ich will, und ich will das wirklich von Herzen, dann kann das gelingen. Und deswegen heute die Frage an dich auf diesem Zettel, was wünsche ich mir für das Jahr 2023? Also im Neuen Testament, da finden wir eine ganze Reihe Briefe vom Apostel Paulus. Und in diesen Briefen lesen wir auch ganz viel von seinen Wünschen. Seine Wünsche sind manchmal auf sich bezogen. Da schreibt er den Gemeinden, was er sich für sich wünscht. Zum Beispiel, dass Gott ihn ermutigt oder dass Gott schenkt, dass er bald wieder aus dem Gefängnis herauskommt oder dass er sich wünscht, dass er mutig die frohe Botschaft von Jesus sagen kann. Aber meistens schreibt er von Wünschen für andere, Wünsche für die Gemeinden, an die er schreibt. Und die Wünsche schreibt er auf in Form von Gebeten. Und Paulus bittet Gott, dass er so durch seinen Geist in den Gemeinden wirkt, in jedem Einzelnen in diesen Gemeinden, dadurch auch in der Welt wirkt und dass das, was sich verändert, Gottes Willen widerspiegelt. Und wenn diese Wünsche, die er ausspricht, die er aufschreibt, Wirklichkeit werden, dann ist das Segen, dann bedeutet das Segen. Für jeden Einzelnen, für die Gemeinden und eigentlich auch dadurch für die Welt, für die Gesellschaft, in der diese Gemeinden stehen. Der Predigttext, der eben schon vorgelesen wurde, das ist so ein Wunsch des Paulus an die Gemeinde in Kolosser. Und als ich so über den Text nachdachte und den x-mal gelesen habe, da dachte ich, ja, das ist eigentlich auch mein Wunsch für mich, für 2023. Und ich hoffe, dass das auch ein Wunsch in eurem Leben wird, was der Paulus hier schreibt. Wir schauen uns in diesen 14 Versen, oder wenn man den Eingangsgruß wegnimmt, in ein paar weniger Versen schauen wir uns drei große Dinge an, die Paulus hier erwähnt. Einmal geht es um das Wunder, das Gott gewirkt hat. Dann geht es um die Wahrheit, auf der unser Leben so ganz fest steht. Und schließlich geht es um den Wunsch, also um die Bitte oder Fürbitte, nämlich die, dass Jesus in jedem Einzelnen und in der Gemeinde immer größer wird. Hier sehe ich jetzt nichts. Jetzt gucke ich mal, ob ich da was sehe. Ja, da sehe ich was. Gut. Paulus schreibt den Brief zusammen mit Timotheus, mit einem seiner Mitarbeiter. Und Paulus hat die Gemeinde in Kolosse überhaupt gar nicht bisher gesehen oder gegründet, sondern es ist ein anderer, der Epaphras, der zum Glauben gekommen ist an Jesus, der die Gemeinde gegründet hat, der auch selber aus Kolosse kommt. Also Paulus kennt die Leute nicht persönlich, aber hat unheimlich viel von ihnen gehört, weil immer wieder andere ihm berichten. Er kennt zum Beispiel auch Onesimus, einen Sklaven, der weggelaufen ist, bei Paulus zum Glauben gekommen ist und der jetzt auch wieder zurückgeht in die Gegend, wenigstens von Kolosse. Und Paulus sitzt zurzeit im Gefängnis und schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus. Also als erstes schreibt Paulus von dem Wunder, was vor kurzem geschehen ist, und das steht in den Versen 3 bis 8. Vielleicht können wir die noch mal einblenden. Paulus sagt, das große Wunder, das geschehen ist, ist, dass die Kolosser, dass ihr jetzt an Jesus glaubt. Und das große Wunder ist, dass ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe ist euer Kennzeichen, euer Markenzeichen. Und ihr habt die feste Hoffnung auf die Ewigkeit mit Christus. Diese gute Nachricht, die angekommen ist in Kolosse, die bringt Frucht, die ist sichtbar, die breitet sich sozusagen aus. Es hat also der Glaube an Jesus ganz praktische Folgen. Und das ist ein Wunder, das Gott geschenkt hat, und dafür dankt Paulus. In der Welt des Römischen Reiches damals gab es an ganz vielen Stellen, an ganz vielen Orten schon Gemeinden, und zwar Menschen, die in die Nachfolge Jesu gekommen sind, die haben ihr Leben verändert. Das zog dann nach sich, dass andere Leute Jesus kennenlernten, und das zog immer mehr Kreise, sodass nicht nur der Einzelne, sondern die Familien, dadurch die Gesellschaft sich verändert hatte. Das alles, sagt Paulus, ist ein Wunder. Und er spricht hier am Anfang von dem festen Glauben. Wir haben von eurem Glauben gehört. Der ist wirklich fest, der hat schon richtig Wurzeln geschlagen, der kann auch Anfeindung und Verfolgung standhalten. Denn Christ zu werden, Jesus nachzufolgen, das war nicht mal so eine einfache Sache damals. Man ging raus aus alten Gewohnheiten. Man ging raus aus alten Werten. Und die Leute, die das taten, die passten nicht mehr überall so ganz rein. Aber Paulus sagt, euer Glaube ist fest, euer Glaube steht sicher, und dafür danke ich Gott. Das Zweite, was er nennt, oder eigentlich etwas später, ist die Hoffnung. Wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel ist. Das war in Vers 5 gerade zu sehen. Und diese Hoffnung, sagt er, die auf den Himmel sich richtet, die bestimmt euer ganzes Leben jetzt schon. Also der Himmel ist keine Geschichte für übermorgen. Der Himmel ist schon gar nicht langweilig. Der Himmel ist auch kein Fantasiegebilde, sondern die Ewigkeit mit Jesus, die ist so gewiss. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist so gewiss, dass das bei mir Hoffnung weckt. Das verändert mich ganz persönlich heute. Und bei den Kolossern, sagt Paulus, hat diese Hoffnung auf den Himmel, auf die Ewigkeit mit Christus, die Auswirkung, dass sie sich untereinander echt lieb haben, sich untereinander wirklich verstehen. Und das ist ein Wunder. Die Kolosser, sagt Paulus, lieben ihre Mitchristen. Ihr liebt euch untereinander. Und die Unterschiede damals in Kolosse, würde ich mal denken, waren größer als die Unterschiede hier in diesem Raum heute. Also da gab es wirklich Reiche und wirklich Arme. Da gab es Sklaven und da gab es Sklavenbesitzer. Da gab es Leute, die früher den Geistern und Göttern gedient haben, nachgefolgt. Und da gab es Leute, die kamen aus dem Judentum. Das waren Riesengegensätze. Und Paulus sagt, weil ihr der guten Nachricht glaubt, weil ihr die Hoffnung auf den Himmel habt, darum sehe ich jetzt, ihr habt Liebe untereinander. Und das ist ein Wunder, das Gott schenkt. Das schenkt Gott durch seinen Geist, der in den Kolossern wohnt. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar möchte ich euch bitten, mal kurz nachzudenken, wie das bei euch ist. Wenn ihr Jesus nachfolgt, dann stellt sich mir jetzt die Frage, wie sieht das in deinem Leben aus? Wie ist das in deinem Leben sichtbar? Was hat Gott bei dir getan? Was hat sich bei dir verändert? Und ich möchte euch bitten, dreht euch bitte zu einem Nachbarn um. Am besten vielleicht steht auf und dreht euch zu einem Nachbarn um, wenn es möglich ist, damit ihr ein bisschen vielleicht bisschen warm werdet oder so. Aber dreht euch zu eurem Nachbarn um und jeder höchstens eine Minute. Was hat Gott in meinem Leben verändert? Was hat Gott getan? Was möchte ich dir, meinem Nachbarn, erzählen? Und wenn ihr Jesus noch nicht nachfolgt, dann hört eurem Nachbarn einfach mal zu. Was hat er im Leben meines Nachbarn getan? Bitteschön. Ich hoffe, dass die andere Person auch was zu erzählen hat. Ihr müsst sonst drehen, falls ihr immer noch bei der ersten seid. Okay. Danke fürs Erzählen. Danke fürs Austauschen. Ich hoffe, dass das eine Ermutigung war, genauso wie das für Paulus eine Ermutigung ist, dass er hört, was in Kolosse passiert und das auch widerspiegelt den Leuten und Gott dafür dankt, welches Wunder oder welche Wunder Gott im Leben der einzelnen Kolosser getan hat. Gut, wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, zur Wahrheit. Im Zentrum des Kolosserbriefes, da steht eigentlich, was Christus, sein Sterben, seine Auferstehung bedeuten und was sie bewirkt haben. Und das kommt in unserem kurzen Text, im ersten oder der ersten Hälfte des ersten Kapitels, gar nicht so klar zum Ausdruck. Da gibt's nur die Verse 12 bis 14. Da steht was dazu drin. Aber ich möchte es nicht dabei belassen, sondern ich möchte euch einfach einmal Wahrheiten vorlesen, die ich im Kolosserbrief gefunden habe, als ich den durchgelesen habe. Denn diese Wahrheiten, von denen Paulus schreibt, die bilden wirklich das Fundament eines Glaubens in der Nachfolge Jesu. Das, was ich glaube, das ist das feste Fundament. Und das hält dann eben auch, mein Leben hält dann auch den Stürmen stand. Und der Kolosserbrief ist voll von Wahrheiten über Jesus. Und das hat mich total froh gemacht, mal ein bisschen länger weiterzulesen als nur im Kapitel 1. Ich lese sie uns mal vor. wir haben ein Erbe im Himmel. Dahinter steht immer Kapitel und Versangabe, das lese ich jetzt nicht mit. Wir sind aus der Macht der Finsternis herausgerissen worden und sind jetzt in Jesu Reich im Licht. Wir sind durch Jesus erlöst worden und sind alle Sünden vergeben worden. Jesus ist der Schöpfer und Herr des Universums. Alles hat in ihm Bestand. Jesus ist der Schöpfer und Herr der Gemeinde. Christus lebt in uns und er selbst ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus hat alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in sich. In Christus wohnt Gott in seiner ganzen Fülle. In Christus haben wir Teil an dieser Fülle. Christus herrscht über alle und über alles. Mit Christus zusammen sind wir in der Taufe gestorben und wieder auferstanden. Dadurch wurde unsere Schuld vergeben und die satanischen Mächte haben keine Gewalt mehr über uns. Die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt auch in uns. Unser Leben ist in Christi Leben verborgen, geschützt und wertgeachtet. Wow, das ist jetzt ganz viel Text, aber das ist so beeindruckend, so ein starkes Fundament für mein Leben. Also was ist die Wahrheit in Kurzform nochmal? Jesus ist gestorben und auferstanden, um uns von der Schuld und von gottesfeindlichen Mächten zu befreien. Und dieselbe Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist auch in mir wirksam. Und mein Leben gehört nicht nur Jesus, sondern ich bin mit ihm auferweckt und darum in gewisser Weise schon im Himmel, auch wenn ich noch auf der Erde bin. Und das ist das Spannende im Leben eines Christen. So die Gegenwart des Himmels wird jetzt und hier irgendwie in meinem Leben zur Gegenwart. Und das bedeutet, was Paulus sagt, ich werde erneuert und ich werde immer mehr verwandelt in das Bild meines Schöpfers. Und ich glaube, wir übersehen diese Wirklichkeit manchmal, weil die so schwer zu verstehen ist. Also das Ergebnis kann davon sein, weil das so ein bisschen kompliziert klingt, dass ich das nicht so richtig glaube, sondern einfach so mein Leben hier auf der Erde lebe. Einfach ein gutes Leben führe. Und irgendwie ist Gott so ziemlich weit weg. Er ist eben im Himmel. Ich bin halt hier auf der Erde. Ich lebe mein Leben. Oder die andere Möglichkeit ist, dass wir denken, wenn ich Jesus nachfolge, dann wird alles sofort anders. Und alles wird sofort perfekt. Und dann erleben wir die Spannung, dass es eben nicht so ist und verkrampfen uns und fühlen uns schuldig, dass es nicht so ist und dass wir es wieder mal nicht schaffen mit unseren guten Vorsätzen. Und beide Verhaltensweisen, hier oder da, die gehen eigentlich an dieser Wahrheit, an dieser zentralen Wahrheit vorbei. Und ich habe im letzten Jahr ein Buch geschenkt bekommen von Timothy Keller, Hoffnung in Zeiten der Angst, wie die Auferstehung die Welt verändert. Und da schreibt er auf Seite 63, in der Auferstehung haben wir die Präsenz der Zukunft, also die Gegenwart der Zukunft. Die Kraft, mit der Gott am Ende der Zeiten alles Leid, alles Böse, alles Kranke und sogar den Tod vernichten wird, ist hier und jetzt in die Geschichte eingebrochen und steht jetzt zur Verfügung. Zwar nur partiell, aber sehr substanziell. Wenn wir uns im Glauben mit dem auferstandenen Christus vereinigen, kommt diese Kraft der Zukunft, die stark genug ist, um das ganze Universum neu zu machen, in uns hinein. Diese Kraft Gottes kommt in uns hinein. So, jetzt machen wir noch einmal das sich drehen zum Nachbarn und ich habe eine zweite Frage für euch, die ihr auch auf dem Zettel findet. Jetzt habe ich euch 12 Wahrheiten über Jesus eben vorgelesen. Und vielleicht gibt es ja eine, die ganz was Wichtiges für euch ausdrückt. Was bedeutet die Wahrheit über Jesus und was er getan hat und er bewirkt hat im ganzen Universum? Was bedeutet die für mich konkret? Dreht euch zum Nachbarn, sprecht darüber. Gut, jetzt haben wir schon uns die ersten zwei schönen Sachen aus dem Kolossertext angeguckt. Also einmal Wunder, was Gott getan hat bei den Kolossern, hoffentlich auch in unserem Leben. Dann die Wahrheit, das feste Fundament, auf dem unser Leben steht und das ganze All im Grunde. Jetzt kommen wir zum Wunsch, zu dem Wunsch und hoffentlich auch zu dem Wunsch für euch, für 2023 und nicht nur dem Wunsch für Paulus an die Kolosser. Paulus formuliert diesen Wunsch, wie er das eben oft macht, in Gebetsform. Und diesen Wunsch finden wir in den Versen 9 bis 11. Wir springen also ein bisschen zurück im Text. Und ich habe das mal mit meinen eigenen Worten hier aufgeschrieben. Vielleicht würde Paulus das so auch mit anderen Worten beten. Ich bete, dass ihr Gottes Willen erkennt. Wenn ihr sein Wort hört, wenn ihr die gute Nachricht erklärt bekommt, dann bete ich, dass ihr Weisheit von Gott und geistliches Verstehen bekommt. Ich bete, dass ihr dann klar wisst, wie ihr leben sollt, was ihr tun und sagen sollt. Ich bete, dass ihr so lebt, wie es Gott Freude macht und wie es ihm entspricht. Ich bete, dass Christus in euch wirksam ist und durch euch durchscheint. Ich bete, dass ihr Frucht bringt, so wie ein guter Baum, der an der Quelle steht. Ich bete, dass alle Menschen um euch herum Christus in euch erkennen und dass viele Menschen ihm wegen euch nachfolgen. Ich bete, dass eure Liebe stark bleibt und sie euer Markenzeichen dafür ist, dass ihr Christus gehört. Und ich bete, dass ihr in allem Schweren und in aller Verfolgung viel Geduld und Ausdauer von Gott bekommt. Überhaupt bete ich, dass eure Wurzeln immer tiefer in Gottes Wahrheit hineingegraben werden und dass die Wahrheit, die im Himmel schon jetzt voll Wirklichkeit ist, bei euch auf der Erde immer mehr Wirklichkeit wird. Und als ich das so ausformuliert habe, habe ich gedacht, das passt eigentlich auch zum Grow-Konzept, zu dem, was wir uns wünschen für diese Gemeinde. Das Gebet könnte Paulus vielleicht auch dazu sprechen. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht, wenn wir da weiter drüber reden. Und Gott wirkt in unserem Leben. Das ist mir so wichtig geworden, als ich diese Verse nochmal gesehen habe. Gott wirkt in deinem Leben durch seinen Geist. Und wie er das macht, das ist sein Geheimnis. Aber er wirkt. Und wenn ich das nicht glauben würde, dann dürfte ich hier eigentlich nicht stehen. Und wenn ich das nicht selber erleben würde, dann wäre Gottes Wort auch nicht wahr. Dann würden wir uns alle irgendwie was vormachen. Dann hätten wir gute Wünsche, aber mehr nicht. Gott schenkt Veränderung. Das macht er. Und Christus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der lebt in mir, der lebt in jedem, der ihm nachfolgt. Und das ist die Wahrheit und die dürfen wir glauben und die darf immer, immer fester werden. Und die Wahrheit, dass er unsere Sünden vergibt, das glauben ja hoffentlich wir alle. Aber die Wahrheit, dass er Veränderung in unserem Leben schenkt, im Hier und Jetzt, das wünsche ich euch wirklich für 2023. Und wie kann das aussehen? Das ist eine unheimlich schwierige Geschichte, wenn man sowas erzählen will. Wie kann das aussehen in meinem Leben? Das muss nicht so aussehen in deinem Leben oder in deinem Leben. Wie kann das aussehen, dass wir Weisheit und Einsicht bekommen, dass wir Gott immer mehr verstehen, dass wir von diesem Fundament aus leben und es wirklich unseren Alltag verändert? Auch wenn das bei jedem von uns anders aussieht und es kein so 10 To-Do oder sowas gibt, das glaube ich nicht, gibt es, glaube ich, doch Eckpunkte, die helfen, damit Gott in unserem Leben wirken kann. Und ich möchte euch einfach erzählen, ein paar von den Eckpunkten, die mir in meinem Leben wichtig sind. Und ihr dürft euch raussuchen, was ihr mögt oder überlegen, wie wäre es denn vielleicht bei mir, also bei euch. Was mir wichtig ist in meinem Leben, dass ich die Wahrheiten, die ich lese in Gottes Wort, wirklich für mich annehmen will. Ich will die für mich glauben. Ich sage das auch Gott. Ich spiegel ihm das wieder. Und dadurch wird mir bewusst, was Gott alles sagt und tun will. Eine andere Sache ist, ich nehme mir bewusst Zeit für Gott. Und ich empfinde das als immer schwerer in dieser Welt, wo wir heutzutage gefühlt immer unter Strom sind, immer erreichbar sind, wo es kaum eine stille Minute gibt. Man wird irgendwie immer voll geballert von irgendwas. Ich finde das schwierig. Uns wird oft suggeriert, wir müssen alles wissen, wir müssen überall dabei sein, wir müssen überall eine Antwort zu haben. Und die sozialen Medien, die prägen unsere inneren Bilder und unsere Gedanken. Und da versuche ich wirklich gegenzuhalten und wirklich Stille zu haben mit Gott und vor Gott. Sonst kann ich ihn nicht hören. Und bei mir ist das so, meine Routine, die ist am Morgen. Am Morgen möchte ich wirklich vor Gott zur Ruhe kommen. Und am Morgen, bevor alles andere anfängt und wild wird und laut wird, da mache ich das. Das macht jeder anders. Bei mir ist es die Routine am Morgen. Und dann lese ich nicht so viel, aber ich lese Bücher oder ich höre Podcasts. Ich bin auch jemand, der Musik sehr liebt. Und das sind Sachen, wo ich über Gott lerne und wo ich einfach wachse in meinem Verstehen. Und das macht mir dann total Freude, weil dann Tiefgang reinkommt durch das, was ich von anderen höre oder lese. Und ich sage das Gott, ich bin bereit, auf ihn zu hören und auch mich von ihm verändern zu lassen. Und ich bete das auch so. Also ich bitte ihn, sprich du zu mir. Sprich du in meine Gedanken, sprich du in meinen Alltag. Ich will dich hören. Ich will dir Raum geben. Und ich sage euch, das passiert. Das passiert. Ich kann dann immer noch entscheiden, folge ich dem oder mache ich meinen eigenen Trott, wie immer, meine eigene alte Routine oder mache ich was Neues. Aber Gott redet rein. Und dadurch, wenn ich Ja sage, verändert er mich. Und ich genieße diese Gemeinschaft mit ihm mit den Jahren, je länger, je mehr. Die Gemeinschaft wie mit dem innigsten, vertrautesten Freund. Und das wächst. Das wächst. Und ich kann euch nur ermutigen, es wird auch bei euch wachsen, wenn ihr Gott darum bittet. Und Paulus sagt ja immer wieder in seinen Briefen, wir sind eine neue Schöpfung. Christus lebt durch den Glauben in unseren Herzen. Und das ist die Wahrheit, auf der wir unser Leben bauen. Und aus dieser Wahrheit entsteht eben der Wunsch, die Bitte, das Gebet an Gott, dass er mehr Raum gewinnt in meinem Leben und in dem meiner Mitchristen. Ja, Gott nimmt Gebet ernst, habe ich gerade gesagt. Und Gott nimmt dein Gebet ernst. Und das ist eben die letzte Frage und die ist für dich ganz persönlich. Da drehst du dich nicht zu deinem Nachbarn. Was ist dein Gebet für dieses Jahr? Dein Gebet vor Gott, mit Gott für dieses Jahr? Was soll Gott in deinem Leben ganz konkret verändern? Wo soll Jesus dir größer werden? Und dafür haben wir jetzt eine Minute einfach Zeit für uns selber und mit Gott. Ich ermutige euch, dass ihr euch heute Zeit nehmt, sonntags ist ja meistens ruhiger, nochmal drüber nachzudenken. Nehmt euch den Zettel, redet mit Gott, sagt ihm, was euch auf dem Herzen liegt, was euch wirklich bewegt, vielleicht auch bedrückt und wo ihr euch Veränderung wünscht. Er wird antworten. Und ich möchte schließen mit den Versen 9 bis 12 und möchte das als Gebet für uns alle sprechen. Vater im Himmel, ich bete, dass wir mit der Erkenntnis deines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht erfüllt werden. Denn wir sollen ja ein Leben führen, das dir würdig ist, das dir gefällt. Wir sollen Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis von dir. Gib uns in der Macht deiner Herrlichkeit viel Kraft, damit wir in allem Geduld und Ausdauer haben. Amen.